Hier ist eine Halbzeit mit. Heute im Dreierpack mit Lars Stindl und Ossi Ostendorp. Alle beide, alle drei. So wie kann man sagen, gut aus der Winterpause gekommen. Der eine im Trainingslager, der andere weiß ich gar nicht. Und
sollte vielleicht ins Trainingslager.
Sollte ins Trainingslager. Der dritte kränkelt ein wenig, aber ist auf dem Weg zurück. Natürlich sprechen wir über Franz Beckenbauer und sein Lebenswerk. Wir sprechen über Hallenfußball. Dieser Tage kann man nur, muss man über Hallenfußball sprechen. Und über den Start der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Wobei Rückrunde stimmt nicht. Die Hinrunde wird jetzt erstmal abgeschlossen. Aber den Neujahrsstart der Fußball-Bundesliga besser geht nicht. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ossi, Lars?
Alles gut.
Lars?
Top.
Top. Naja, dann.
Top.
Dann gehen wir so.
Die Wette gilt.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß, Lars Stindl und Heiko Ostendorp.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens und diesmal am Anfang der Leitung gleich zwei Genossen. Lars Stindl und Wolf Fuß.
Hi, frohes Neues.
Servus, hallo.
Frohes Neues wünsche ich auch in die Runde. Wir sitzen an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt. Es läuft zeitgleich das Handball-Auftaktspiel in Deutschland bei der Heim-EM. Das erste Sporthighlight dieses Jahres beginnt in wenigen Minuten. Das heißt, wir haben Mittwochabend, um euch alle einmal abzuholen. Und wir starten ins neue Jahr mit einer Dreierfolge. Das ist 2024 ist sowieso eine Premiere. Aber in der Konstellation saßen wir genau einmal zusammen, nämlich bei der ersten Ausgabe, damals noch in der Nähe von Karlsruhe. Mir fällt der Ort leider gerade nicht ein. Lars wird es gleich sagen. Und jetzt haben
Linkenheim.
Wir gedacht. Linkenheim, dankeschön. Beim Edelitaliener. Schönen Gruß.
So sieht's aus. Schönen Gruß.
Und haben gedacht, so, wir wollen das Ganze nochmal machen, nämlich zum Auftakt des neuen Jahres 2024. Seid ihr beide gut reingerutscht? Ich fange mal mit dir an, Lars. Du sitzt gerade in der Sonne Spaniens, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ein Cocktail richtig, in der Hand richtig. Wahrscheinlich.
Und, ich sende sonnige Grüße ins, ja, wie mir von überall berichtet wird, ins kalte Deutschland. Aus der Sonne Spaniens hier in Marbella im Trainingslager, wo sich ganz, ganz viele Bundesligisten auf die Rückrunde vorbereiten, auch Zweitligisten. Es ist angenehm, bei 15 Grad auf der Terrasse zu sitzen am Nachmittag.
Seid ihr gegönnt, du Sack.
Danke.
Wie sieht es bei dir aus, Wolf? Da kannst du musst ein Minus davor setzen.
Ja, fast, ja, Packeis, ja. Minus 10 haben wir jetzt im Moment. Hier ist alles schockgefrostet in München. Und ja, man ist jetzt halt so. Also, was soll ich sagen? Es ist Winter, im Winter ist kalt. Da muss man halt irgendwie mit klarkommen. Ich komme zurecht, sagen wir es mal so.
Da spricht die pure Wintererfahrung.
wenn ich allerdings wirklich an Freitagabend hier denke, also minus 10 in der Allianz Arena, Hut ab.
Hut das ab. Schöne ist ja, dass ihr einen guten Ausstatter habt bei Sky, oder?
Ja, das ist Freitagabend ist ja sogar Sat.1. Aber
ist ja sogar Sat.1.
Sowohl als auch die Ausstatter sind wirklich ausgezeichnet. Also das ist wirklich bereit für die Polarexpedition.
Wie seid ihr denn? Ihr seid auch unterschiedlich ins neue Jahr reingerutscht, glaube ich. Lars war auch schon in der Sonne und Wolf war auch schon im Winter, korrekt?
Ja, das stimmt. Ich war im Winter. Ich war in Bergen in Österreich und bin ins Jahr gekommen, in dem ich um 10:30 ins Bett gegangen bin, weil es meiner großen Tochter nicht gut ging.
Die,
hi. Ja. Und dann habe ich mich solidarisch gezeigt und sie begleitet. So, das war also Silvester so unspektakulär, wie man sich's nur vorstellen kann. Neujahr 7.
Das heißt, du bist reingeschlafen?
Reingeschlafen. Ich war am nächsten Morgen um 7 Uhr wach, glockenwach und habe gedacht, hallo, ja, warum ist hier denn keiner? Weil es 7 Uhr ist, hier noch keiner. Ja, 100%ig.
Ja, das war... Dem kann ich auch nur die Sonne wieder entgegensetzen, Ossi. wir haben es anders gemacht. Wir sind diesmal nicht in Schnee gefahren. Wir waren in Dubai In der Sonne.
Oh.
Und total gegensätzlich ein Riesenfeuerwerk um 12 Uhr nachts, das den Himmel erhellte. Totale Begeisterung bei den Kids, die sich da gefreut haben. Und diese, ja, dieses Kränkeln hatten wir glücklicherweise ein bisschen vor Weihnachten, haben es dann rechtzeitig geschafft zum Abflug fit zu sein und konnten das echt mal ein paar Tage genießen da und sind nicht in diese Turbulenzen gekommen.
Das heißt so richtig Strandurlaub dann einfach chillen und oder habt ihr ja. Große Unternehmungen gemacht?
Ja, hier und da ist dann doch ganz interessant.
In die Mall zu fahren, ne? Das ist immer mal ganz interessant.
In die Mall zu fahren, genau.
Ein bisschen runter zu kühlen.
Genau, runterzukühlen, einen Schock zu kriegen. Nee, die von das die Wasserspiele ja. Vorne draus waren dann da, waren in der Mall schon das Highlight für die Kids. Aber ansonsten, ja, sind die relativ einfach zufriedenstellen, muss ich sagen, im Sommer. Mit Strand, Wasser, Wellen und ein bisschen Pool. Hat gepasst und war auch Entspannung für Mama und Papa. Ja, von dem her war es für uns ganz cool.
Ja, gut, wie war es bei dir, Ossi?
Ich war tatsächlich bei Freunden in München, also ach. Bei dir ums Eck, ja.
Eisvogel.
Beim Eisvogel, schöne Grüße
und
auch.
Sagt nix. Und sagt
nichts. An dieser Stelle, doch, ich wusste ja, dass Wolf nicht da ist, sonst hätte ich mich natürlich wie immer gemeldet, ja. Aber wir waren tatsächlich auch im Kinder, wie soll ich sagen, Kindersilvester.
Ja.
Ja, also, es hat leider nicht geschneit, sondern hatte auch irgendwie 10 oder 12 Grad, aber es war sonnig, es hat nicht geregnet, es hat nicht gestürmt wie die Wochen zuvor und die Kinder hatten untereinander Spaß. Wir waren Eisstockschießen, wir haben sind viel mit den Rollern gefahren und waren viel auf den Spielplätzen und so und haben einfach ein paar schöne Tage verbracht im englischen Garten, Fußballspielen gewesen und dann an Silvester echt zu Hause dann auch mit den Kindern viel gespielt, die üblichen Sachen gemacht, Raclette gegessen und es ging bei mir allerdings tatsächlich, was nicht geplant war, sehr, sehr lange. Also ich war um Viertel vor sechs im Bett.
Ach.
Das habe ich lange nicht geschafft. Ja, 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 muss ich sagen. Aber ganz gediegen. Nicht mal komplett zerstört, sondern sehr, sehr gediegen.
Schön.
Viel geredet. Ja, echt, echt nett gewesen. Ja, und jetzt hatte meine Kleine noch Geburtstag. Das heißt, wir hatten noch ein schönes Wochenende im Center Parks, also ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Kinderspielplatz und mit den Paten. Und jetzt wieder Vollgas Richtung Bundesliga-Start, womit wir beim Thema wären. Ich bin natürlich gestartet mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht, die uns alle, glaube ich, getroffen hat, jeden Fußballfan und vielleicht auch darüber hinaus, nicht nur in Deutschland. Erster Arbeitstag, der Tod von Franz Beckenbauer war natürlich worüber wir zumindest noch mal kurz reden sollten. Ja. Es ist einer, wenn nicht der Größte gegangen und ich glaube, da gebührt es einfach der Respekt und auch die Anerkennung, da noch mal zu sagen, das Beileid an dieser Stelle und trotzdem von euch auch mal zu hören, wie ihr es wahrgenommen habt, weil es kam ja jetzt doch bei allem, was man wusste, dann doch ein bisschen überraschend.
Ja, es war total, also der Zeitpunkt ist ja immer überraschend. Und trotzdem ja. Hatte ich so eine ungefähre Ahnung, wie es ihm ging. Und das war einfach nicht gut. Also es ging ihm nicht gut. Und trotzdem, ich war in Hamburg am Wochenende und bin Montag zurückgeflogen und dann sagte mir einer, ein Mitreisender beim Rückflug, Franz Beckenbauer ist gestorben. Und sagt, oh Gott, und ich hatte beide Kinder dabei und ich war echt schockiert, weil ich mit Franz eine überragende Zeit verbinde, jetzt mal abgesehen davon, dass es ein super Typ war, aber wir haben uns näher kennengelernt in 3 Jahren, als die Champions League bei Sat.1 war, zwischen 2009 und 2012. Und haben also sämtliche Reisen durch Europa mehr oder weniger gemeinsam unternommen. Und er war der bekannteste Mensch der Welt, den ich kannte. Und es gibt unzählige Geschichten, die ich mit ihm erlebt habe, wo ich staunend daneben stand und gedacht habe, boah, das ist und das überdauert alle Zeiten. Das ist so großartig, dass ein Mann in dieser Sphäre sich so verhält. Also man hat das ja jetzt auch in den Nachrufen vieler Weggefährten entnommen. Es war exakt genauso. Die Kabelhilfe war ihm so nah wie der Staatspräsident. Und das war, es war total faszinierend. Und der hat keinen stehen lassen und der nach einem Autogramm gefragt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch so ein Stück weit zwiegespalten, weil ich das nicht okay fand, so wie diese Aufarbeitung von 2006, insbesondere auf seine Kosten, ging. Ich habe das nicht verstanden, mit welcher Akribie und so zumindest habe ich es empfunden, mit welcher Lust da versucht wurde, Franz Beckenbauers Position in den Dreck zu ziehen und gar nicht so sehr darauf geguckt wurde und plötzlich gar nicht mehr darauf geguckt wurde, welches Ereignis er da nach Deutschland geholt hat und was für einen nationalen Auftrag er da erfüllt hat. Er hat sicher nicht alles richtig gemacht, aber das, was jetzt passiert, dass im Prinzip die Politik und auch die Medien voller Wärme und voller Herzlichkeit berichten, das hätte ich mir halt schon vorher gewünscht. Also das hätte ich mir in den letzten 6-7 Jahren halt schon gewünscht. Und da hatte ich halt eher den Eindruck, dass da eine große Lust darin bestand, dieses Denkmal zu beschädigen.
Das wäre jetzt meine eine ganz wichtige Nachfrage nochmal eben gewesen. Lars, ich will dir da nicht vorweggreifen, aber einmal kurz, weil wir jetzt gerade dabei sind. Wie habt ihr das denn empfunden, dass es jetzt eben so war, wie Wolf es gerade beschrieben hat, nämlich dass jetzt doch sehr warm und positiv ich finde, gebührend berichtet wurde? Oder, weil das gab es ja durchaus auch, dass wieder eben diese Geschichten eigentlich wichtiger waren als das, was er im Prinzip in seiner ganzen Karriere erreicht hat und auch rund um dieses Sommermärchen eigentlich geschaffen hat, nachhaltig für Deutschland, für ein ganzes Land.
Also, dass ich mal meinen Senf dazu geben, muss ich sagen, ich war auch schockiert in dem Moment, als ich dann erfahren habe über einen Bekannten, der mir geschrieben hat, auch die letzten Jahre nicht ganz so viel Information hatte über den Gesundheitszustand und wie es ihm geht, aber natürlich schon gemerkt hat, dass er sich zurückgezogen hat. Ich leider ihn nie kennengelernt habe persönlich oder kennenlernen habe dürfen, aber wie jetzt auch Wolfi so erzählt, die Menschen, wenn man mal fragt, wie war der Kaiser so oder wie ist der Beckenbauer, alle so sehr positiv von ihm gesprochen haben. Es gibt ja immer ab und zu, wenn man über Menschen spricht, die so groß sind im Sport oder im Fußball, gibt's ja, man merkt das, ob man den so positiv hervorheben muss, weil er halt so ein großer Sportler ist. Man will nicht so schlecht über ihn sprechen, weil er halt so eine große Persönlichkeit ist. Aber bei ihm hat man das immer so gemerkt, wenn die Leute über ihn gesprochen haben, wie begeistert sie über ihn berichtet haben. Deswegen fand ich schade, dass ich nie die Möglichkeit hatte, das mal persönlich zu erleben. Aber für mich rund um das Sommermärchen 2006, also ich kenne leider die Bilder nur aus Italien damals, weil die ich irgendwann später, ich bin 2 Jahre vorher erst auf die Welt gekommen, die habe ich dann später irgendwann im Fernsehen gesehen und habe da meine Gefühle entwickelt. Aber für mich war dann halt ja so prägend die alles um die WM 2006 rum und da war ich 18 Jahre und das war für mich vielleicht mit der schönste Sommer meines Lebens hier in Deutschland, also was da uns ermöglicht wurde, welche was für ein Turnier wir da austragen durfte, was für ein Bild wir in der Welt abgegeben haben, also das war schon sensationell und das Turnier hat immer mit Franz Beckenbauer in Verbindung gebracht wurde, auch bei mir persönlich. Und dass man dann in den letzten Jahren natürlich hier und da versucht hat, das ein oder andere aufzuarbeiten, aber ihm das so persönlich so anzuhängen, jetzt haben wir so eine Größe und haben so einen Mensch, der so weltbekannt ist bei uns in Deutschland. Und natürlich muss man über Dinge sprechen, die nicht richtig sind, aber ihm das so anzuheften und ihn da so in eine Ecke zu drängen, fand ich nicht korrekt die letzten Jahre. Und ich glaube, das hat auch ein Stück weit, und das alles nur aus der Ferne betrachtet, ihr seid da alle viel näher, das hat, glaube ich, ein Stück weit auch an ihm gezerrt die letzten Jahre.
Ja. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die ihm sicherlich deutlich näher standen. Ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen, treffen dürfen und ich würde das alles nur unterschreiben. Was mich so am meisten beeindruckt hat und so im Laufe der Jahre hat man ja doch viele Persönlichkeiten auch getroffen, jobmäßig. Ich sage, so eine Aura, wie diesen Typen umgeben hat, ich habe das jetzt in einem Kommentar auch geschrieben, der Begriff Lichtgestalt ist für mich für ihn erfunden worden. Also wenn der reinkam, da ging wirklich die Sonne auf und der hat ja auch, ist ja immer allen positiv gegenübergestanden. Und selbst wenn man sich jetzt die ganzen Dokumentationen anguckt und die ganzen Nachrufe liest, da liest man ja eigentlich immer das Gleiche und das ist selten so, dass sich viele so einig waren, die ihn wirklich eng erlebt haben, dass man in der, wie Wolf es so schön gesagt hat, in der Sphäre, wo er sich bewegt hat, nämlich als absolute Outstanding Nummer 1 seines Sports, da noch so authentisch und bodenständig immer verhalten hat, das ist, glaube ich, wirklich außergewöhnlich. Und wir wissen alle, wovon wir reden in der Branche. Das ist schon aller Ehren wert. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es jetzt eben, um darauf zurückzukommen, in diesen vielen Nachrufen schon eher darum ging, ihn auf seine, ich sag mal, positiven Dinge zu beschränken und was er alles geschafft hat während seiner Karriere als Trainer, als Spieler, wie er als Mensch war und dieses Sommermärchen, die Affäre darum, die er, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, finde ich, er hat ja da auch nur einen Auftrag umgesetzt, also er hat das ja nicht allein entschieden, also es war wie so oft, dass Beckenbauer auch dahin gedrängt werden musste, erstmal das zu machen, diese Aufgabe zu übernehmen und dann mit dem klaren Auftrag, hol uns die WM, egal wie, und die kam von ganz oben, sprich auch aus der Politik, und dann am Ende einen dafür hinzuhängen, ohne den das Ganze nicht möglich gewesen wäre, ist halt wirklich auch aus meiner Sicht eine Sauerei gewesen und wird dem Ganzen halt nicht gerecht, so.
Ja, definitiv. Ich hätte mir gewünscht, dass das, was jetzt über ihn geschrieben wurde, dass er das noch hätte zu lesen bekommen, zu Lebzeiten. Genau, das hätte ich mir gewünscht. Das hätte ich mir für ihn gewünscht. Es ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren, inwieweit sich das lebensverlängernd das ausgewirkt hätte. Also das kann auch keiner beurteilen und das wäre auch unanständig, das jetzt so zu sagen, weil da macht man Menschen dafür verantwortlich, die es vielleicht überhaupt nicht wollten. Aber einfach so fürs Wohlgefühl hätte ich mir gewünscht, er hätte das zu Lebzeiten noch gelesen bekommen und er hätte wahrscheinlich gesagt, dass es ihm wurscht ist. Aber gefallen hätte es ihm mit Sicherheit.
Ich finde ja auch, wir haben mein geschätzter Kollege Imre Grimm, kann ich euch gerne mal schicken, hat ein tolles Stück geschrieben anhand der Zitate, also das Leben von Franz Beckenbauer nochmal anhand seiner Zitate erzählt. Und alleine wie viele Zitate wir schon gesammelt hatten, ne, als wir gesagt haben, was sind so die typischen Beckenbauer-Sprüche, die einem einfallen, da fallen einem bei anderen Personen fällt einem vielleicht ein Satz ein und bei Beckenbauer sind es gefühlt 50, die alle, die man alle nehmen könnte, ne? Also dieses typische Ja, Mai und schauen wir mal und geht's nach Hause und spielt's Fußball bis hin zu der liebe Gott freut sich über jedes Kind oder ich habe kein. Ja, es ist ja so. Die Schweden sind halt nicht die Holländer und also, da könnten wir jetzt, glaube ich, einen ganzen Podcast mitfüllen. Ja. Aber es sind eben auch Zitate wie, ich habe da keinen Sklaven gesehen. Ja. Ne? Die gehören auch zu seinem Leben und zu seiner Karriere. Das muss man ja auch gar nicht.
Ja, aber vielleicht ist dieser Satz dann halt auch typisch für ihn, weil er,
genau,
weil er halt einfach keinen gesehen hat.
Genau.
Ja, also, exakt. Dass er da mit einer etwas zu großen Naivität an die Sache rangekommen ist und er war halt kein Politiker, sondern es war halt der Franz.
Exakt. Ja. Und genauso der Satz passt da auch wunderbar rein, das wäre jetzt auch der letzte gewesen. Ich habe alles so blanko unterschrieben. Ja, hast du nicht geschaut, was da draufsteht. Ja. Und wahrscheinlich war es tatsächlich genau so, was es nicht besser macht, aber vielleicht trotzdem ein Stück wert, ich nenne es mal liebevoller oder liebenswerter vielleicht. Ja.
Und man hätte diese Geschichte auch investigativ über diese Linie aufrollen können.
Ja.
Und hätte am Ende die Conclusio ins Feld führen können, aber er hat halt, also A, war es die billigste WM der Neuzeit und ja, und B, hat er für dieses Land mehr geleistet als gar mancher Politiker, indem er das Ding hier hingeholt hat.
Die, was alle Politiker nicht hingekriegt hätten von ihnen, das muss man auch nochmal betonen. Ja. Und eine entscheidende Frage, wenn man eine Umfrage gemacht hätte, egal ob es 2005 gewesen wäre oder heute, und man hätte gesagt, wir könnten, ich sage das jetzt mal ganz überspitzt, wir können für 6,7 Millionen Euro die WM bekommen. Was glaubt ihr, wie das prozentual ausgegangen ist?
Ja, das meine ich ja. Jeder kennt die Machenschaften der FIFA. Jeder weiß, wie die FIFA funktioniert. Wir haben im Rahmen dieses Podcasts mehrfach darüber gesprochen, über Machenschaften, Ränkelspiele und etc. etc. Und insofern ist, warum kann man das dann, also warum kann man nicht sagen, ja, es gab Geldflüsse, weil es die halt gibt. Weil es bei vielen Bauaufträgen so ist. Ich will das jetzt gar nicht bagatellisieren. Das ist, was mich einfach nur stört, und ich rede jetzt nicht als Journalist, sondern ich rede jetzt einfach nur als Mensch, was mich daran stört, ist, dass ich immer das Gefühl hatte, und das ist ganz häufig, dass offensichtlich eine große Lust daran besteht, in diesem Land Denkmäler vom Sockel zu holen. Also insbesondere
das siehst du
auch
schon so, oder?
Sportliche Denkmäler vom Sockel zu holen. Also es werden wahnsinnig schnell Helden zu Helden gemacht, aber es passiert dann quasi umgehend, dass sofort danach gesucht wird, wie kann man den jetzt da wieder runterholen? Und dann wird da mit einer Akribie dran gearbeitet. Das verstehe ich nicht. Das ist mir fremd. Also das ist mir von der Art und Weise ist mir das fremd.
Siehst du das ähnlich, Lars?
Ja, absolut. Ist total spannend, euch zuzuhören, weil ihr an vielen Dingen recht habt. Und ich sehe das genauso, dass wir da wirklich gerade in unserem Land oft oft es hinkriegen, solche Dinge dann in ein ganz schlechtes Licht zu stellen und nicht einfach nur, also klar, wir sind ja dabei, auch solche Dinge immer mal aufzuarbeiten, und hier und da kann man ja auch mal nachhören oder mal reinhören oder mal was anmerken, aber ich glaube, bei so Dinger, dass man uns da schwer tun, das einfach mal sein zu lassen und versuchen, diese Größen, die wir haben, auch in dieses Licht zu rücken. Das haben wir ja ganz oft in Deutschland, bei ganz vielen, nicht nur im Fußball, sondern in ganz vielen Persönlichkeiten, und das finde ich so ein bisschen schade bei uns. Ich wollte es vorhin noch kurz zwischenbringen, in seinem Nachruf bei ganz, ganz vielen Menschen, bei ganz, ganz vielen Persönlichkeiten. Was ich so schön finde, dass ganz, ganz viele daran Anteil nehmen. Und ich sag mal so, die jüngere Generation, ich habe ja auch ein paar Spieler hier jetzt, die sind 18, 20, 22, die mit Franz Beckenbauer vielleicht nicht so viel anfangen können, was das Lebenswerk betrifft und alles. Aber die merken natürlich durch den Nachruf von diesen ganz, ganz vielen Prominenten und ganz, ganz großen Fußballer, ob es Beckham, Xavi, keine Ahnung, die heute auch in Social Media tätig sind, und die Jungs, für die ist das ein wichtiges Medium, Social Media, die sehen erstmal, wie groß der Kaiser war, wie groß Franz Beckenbauer war, weil sie ja diese aktive Zeit und diese Besonderheiten gar nicht mitbekommen haben, aber die jetzt auch kommen, boah, ey, hast gesehen, der hat sich gepostet und der, und dann, wenn dann solche Menschen über einen anderen Menschen, wenn der das Leben verlässt, solche Dinge schreiben, dann hat das was, oder dann macht das was mit den Jungs und gibt ihnen ein Gefühl, wie wichtig und wie groß diese Persönlichkeit war. Und da fand ich jetzt die Tage das echt spannend, mal zu sehen, boah, der war echt groß und boah, das war ja eine Riesenpersönlichkeit auch für Deutschland und so und drum und dran. Und das ist einfach schön jetzt zu sehen, dass das so ein bisschen mitgegeben wird, jetzt nicht persönlich, aber durch Social Media, durch andere Personen kriegen auch die Jüngere jetzt so ein Gespür dafür, was für eine Persönlichkeit Franz Beckenbauer war und wie wichtig der war für uns Deutschen, für den deutschen Fußball. Und das ist einfach schön, nochmal so ein bisschen zu sehen. Und ich hoffe, ja, schöner wäre es gewesen, das ein bisschen eher zu erfahren, dass der Franz Beckenbauer das ein bisschen eher erfahren hätte, was für ein großes Standing er bei ganz, ganz vielen Menschen hat. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, wie groß er ist und was für ein positives Standing er doch dann hinterlässt bei, ja, glaube ich, ganz, ganz vielen Deutschen, 99% davon gefühlt.
Ja. Das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz spannender Ansatz, ne? Zu sagen, dass da jetzt wirklich junge Fußballer, die den gar nicht so auf dem Schirm hatten, jetzt das nochmal so vor Augen geführt bekommen, weil das ist ja wirklich selten der Fall, dass jemand so, also wenn man das jetzt nochmal alles liest, ich habe vorhin einen ganz, ganz tollen Nachruf gelesen vom geschätzten Kollegen Holger Gerz in der SZ, ich weiß nicht, wer ihn von euch gelesen hat, der nochmal dieses, also alleine die Aufzählung von mit Mick Jagger im Club gewesen bis hin zu ich weiß gar nicht, was alles dabei war, wen er alles getroffen hat. Also alle Größten dieser Welt, vom Papst bis, ne, hat er getroffen und er war überall normal. Also es war eine Szene, die ist mir nachhaltig hängen geblieben. Da ging es um ein Treffen irgendwo im Urwald auf seiner WM-Tournee. Und da wurde ihm dann irgendein Tanz oder eine Religion vorgestellt, die hieß Amani. Und dann stand Beckenbauer halt da irgendwo im afrikanischen Dschungel und hat gesagt, ja, mei, das hätte aber nichts mit dem italienischen Modedesigner da zu tun, oder? So, und genauso hat es sich zugetragen. Das ist halt Beckenbauer. Und das ist dann auch keiner böse, wenn er das sagt, weil das ist halt der Franz. Und das ist so, finde ich, was ich so von ihm mitnehme, egal was der gesagt hat, so wie diesen Spruch, der liebe Gott freut sich über jedes Kind, da war halt keiner böse in Deutschland. Und das hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhalten sollen, auch zum Ende seiner Karriere, weil, wie Wolf am Anfang gesagt hat, was man so hört, hat ihn das, glaube ich, auch echt getroffen und dann, ja, sicherlich nicht mit einem positiveren Gefühl diese schwere Zeit auch nach dem Tod seines Sohnes verbringen zu lassen, so, ne?
Ja, wenn du dein ganzes Leben so dem alles unterordnest, ja, und so viel, genau, machst für den deutschen Fußball und so viel opferst und das alles möglich machst, egal jetzt unter welchen Umständen, und dass dir dann so um die Ohren gehauen wird am Hinterher, weil es dann wieder alle besser wissen und alle wieder sagen, ja, so und so hätten wir es aber nicht machen müssen, und dir das so ankreiden, und das macht schon was mit dir, auch mit so einer Persönlichkeit, der ja gewohnt war, eigentlich immer in einem positiven, guten Licht zu stehen, weil er einfach Mensch war, weil er einfach ein guter Typ war, ja, und jeder mochte ihn, und dann, genau, vielleicht das erste Mal im Leben so richtig mit Anfeindungen und Kritik umzugehen. Ich sagte, das ist auch, egal wie alt du bist, egal in welchem, wo du dich befindest, egal welchen Status, das macht was mit einem Menschen. Und ich glaube, auch mit ihm so ein Stück weit.
Und wie viele Persönlichkeiten gibt's, fallen euch ein, über die wirklich zeitlebens nie jemand was Negatives gesagt hat, was seinen Charakter angeht, der so eine, so weit oben war? Also gibt's ja gar, genau, nicht.
In der Flughöhe, nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ja, wüsste ich auch nicht. Naja, so, jetzt haben wir die Hälfte der Halbzeit rumgebracht, aber ich glaube...
Zu Recht, aber das war ein ganz wichtiges Thema, und ich sage dir, der Fußball wird ein anderer sein, die Fußball-Bundesliga wird ein anderer sein, und dieses erste Wochenende wird sehr stark unter dem Eindruck stehen. Also
auch da völlig zu Recht.
Das in der Allianz Arena Freitagabend gegen Hoffenheim, danke Franz, außenrum. Es wird ja eine große Trauerfeier, einem Staatsakt ähnlich, in der nächsten Woche dann geben, wenn ich das alles richtig verfolgt habe. Aber das wird schon jetzt am Freitag gewaltig. Weil Franz Beckenbauer, also der FC Bayern wäre, das haben ja alle gesagt und das kannst du ja nur unterschreiben, wäre ohne ihn nicht da, wo er heute ist.
Und da sind es wirklich auch die Halbsätze, ne, auf die man achten muss, wenn Leute wie, ich nenne jetzt mal exemplarisch Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, Paul Breitner, Sepp Maier sagen, alle unisono, da sagt keiner so einen Satz, wie man ihn sagen muss, so, es war einer der Größten, sondern es sagen alle, es war der Größte. Da, ja, kam der Franz und dann kam ganz, ganz lange gar nichts.
Genau.
So,
ja.
So, jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, eine Überleitung hinzukriegen, aber ich hatte noch ein Thema, was mich in diesen Tagen so ein bisschen, ja, fast emotional hat werden lassen. Als ich den Fernseher eingeschaltet habe oder beim Durchseppen hängen geblieben bin und die dicke Kugel von Ailton über den Kunstrasen.
Das ist aber ein Sprung jetzt. Das ist ein Sprung.
Ja, ich weiß, deshalb habe ich gesagt.
Nun zu etwas ganz anderem, Hallenfußball.
Ich hoffe, ihr seht mir nach. Genau, Hallenfußball, Wolf. Wir haben eigentlich immer zu dieser Zeit, also sprich entweder Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, ja, haben wir das Thema mal aufgegriffen und wir haben überwältigende Reaktionen auch immer bekommen.
Ja, wir haben geschwärmt, weil
Hallenfußball,
zu Recht. Ja, klar.
Ja, weil Hallenfußball so ein Thema ist, also ich bin damit groß geworden, A, möchte ich jetzt erstmal betonen, selber, weil ich war eher so der Hallenfußballer, das kann jetzt jeder.
Du warst antrittsschnell, das finde ich sofort, genau, wieder, das sieht man auch im Tennisplatz bei dir.
Und ja, danke. Und ab, so ab 10, 15 Metern wird es dann schwierig. Ja. Und da kam mir die Halle natürlich entgegen, zumal ich auch die Bande immer gut einsetzen musste. ich habe große Zeiten in der Halle erlebt, hatte meine besten Zeiten in der Halle und habe es geliebt, wenn als es dieses Hallenmasters gab.
Ja.
Und wirklich die Clubs damals, das war ja wie eine zweite Meisterschaft.
Ja, da ging die Post ab, natürlich, das war gut.
Westfalenhalle, 12.000 Zuschauer. Ja,
absolut. Das hat total Spaß gemacht. Und ich erinnere mich an meine Anfangszeit. Wir sind da wie bei so einer Konzerttournee sind wir damit damals noch beim DSF, sind wir durch die Hallen gefahren. Es war toll. Also es war wirklich toll. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Sehr nahbar, sehr eng. Das ist ja jetzt auch das, was alle so ein Stück weit versuchen mit den wie soll man sagen, Social Media Cups, die es da gibt, oder geben soll oder geben wird, dass das schon besonders war. Also diese Nähe war besonders, die Stimmung war besonders. Es hat Spaß gemacht. Und jetzt einer, der tatsächlich mal in der Halle so gegen den Ball getreten hat, dass das auch eine gewisse Aufmerksamkeit generiert hat.
Ey, du weißt nicht, wie viel bei uns beim Stadtpokal los war damals.
Gut recherchiert. Ich muss sagen, Halle, super, wirklich geil. Also macht jedem Fußballer Spaß. Irgendwann hat es dann mal angefangen zu heißen, ja, Verletzungsgefahr zu hoch. Ist ja auch wirklich so, wenn es da, weil da wird es dann immer ruppig, dann geht die Musik an in der letzten Minute, dann wird es nochmal hitzig, emotional. Also das ist schon, aber Halle ist geil. Das macht ja auch jedem Freizeitfußballer Spaß. Ja. Und den Profis hat es früher, ich muss auch sagen, hab wahrscheinlich dir zugeguckt noch im DSF damals, als du kommentiert hast, die ganzen Hallenturniere in Dortmund, das hat immer Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ich kann persönlich sagen, Halle hat mein unter anderem Durchbruch, war mitverantwortlich für meinen Durchbruch beim KSC.
Was, ernsthaft?
Ja, wirklich jetzt. Ich habe damals Amateure beim KSC gespielt und dann war Hallenturnier in der SAP Arena in Mannheim mit 4-5 Mannschaften. Und da wollte ja dann, das war dann die Phase, wo es dann hieß, ja, Halle, nicht mehr jeder mitspielen, Verletzungsgefahr und, ein bisschen auffüllen mit ein paar A-Jugendspielern. Und dann durfte ich mitspielen und habe dann da ein richtig gutes Hallenturnier gespielt, wurde Torschützenkönig. Ich habe damals einen Laptop bekommen, den habe ich da geholt, bei Mutter. Habe dann als Torschützenkönig einen Laptop bekommen, war mir riesig gefreut, wie ein Schnitzel, habe ich mir den Laptop mit nach Hause genommen. Und zur Belohnung hat Ede Becker mich damals mit ins Trainingslager genommen und das war so der erste Schritt zu den Profis und hat sich gelohnt. Also ich bin der Halle sehr dankbar, dass es sie gibt. Nicht nur, weil sie Spaß macht, sondern weil sie auch einen kleinen Teil dazu beigetragen hat. Und jetzt, auch wenn es sehr peinlich wird für mich, gebe ich zu, mein erstes Interview war direkt danach mit 18 meinem badischen Slang. Wer war das noch? Poschmann? Ich weiß gar nicht, wer mich interviewt hat, aber sehr, sehr unangenehm im Nachhinein zu schauen.
Wieso
unangenehm? Aber witzig, total witzig.
Wieso unangenehm?
Ja, weil nicht dem Hochdeutschen mächtig, eher meinem badischen. Ja, haben wir halt gewonnen und super und ja, so in die Richtung ging.
Für mich ist nicht wichtig, Hauptsache die Mannschaft hat gewonnen.
Genau.
Ich habe mein Laptop.
Genau. Ja. Ich freue mich.
Ey, ich finde das super sympathisch.
Und ja.
Also,
cool. Ich freue mich auch. Meine Jungs spielen mir das auch immer vor und freuen
mich. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen unangenehm ist für dich, das heute zu gucken. Aber ich kann dir immer nur sagen, das ist genau die Form von Nahbarkeit, die ich meine.
Finde ich auch.
Keine schön geföhnten. Da wird dann auch der 18-Jährige beim KSC wird da hingestellt. Der hat Großes geleistet. Da muss man,
gut, schön geföhnt war Lars natürlich trotzdem.
Sagt jetzt erstmal nichts, ja? Sondern hier, der stellt sich, der Junge, der Bub stellt sich mit seinem Laptop dahin und sagt, wie geil er ist. So. Ja.
Mal gucken, also schön geföhnt war Lars natürlich gesagt, trotzdem, nee, aber du nicht. So, ja, genau, aber so wie der, wie hieß jetzt nochmal, der Beste bei der U17, oder?
Wie wieder?
Der Torhüter bei der U17-WM jetzt.
Ah, ja, genau, so ähnlich.
Das war, oder? So stelle ich mir das ein bisschen vor. Einfach frei Schnauze und ich bin da total bei Wolf.
Ja, da war auch,
Also
da war auch keiner da, der gesagt hat, oh nee, du noch nicht, du darfst nicht, zu jung. Und das Witzige ist ja, unser heutiger sportlicher Leiter Sebastian Freis war damals mein Mitspieler. Ja. Und ich habe so das Gefühl gehabt, der hat mich so ein bisschen reingedrückt, weil wir erst begonnen haben und hat gemerkt, wie schlecht ich das mache und hat dann gedacht, okay, den lass ich mal weitermachen. Und ich stand dann da am Interview.
Wann war denn das?
Aber egal. Das war 2007, oh, Januar. Wow. Boah, muss ich genau überlegen. Schon ein paar Jahre her, Mannheim SAP, Harder Cup, da ging es rund. Ja. Und ich bin total erschrocken, weil da waren 6 Mannschaften und Fanlager, also von jeder Mannschaft, Fanlager war in jeder Ecke. Mhm. Und im Nachhinein total sinnvoll, klar, aber wir sind eingelaufen und da waren halt so ein paar Derbys, Stuttgart, Lautern, der Waldhof und so, Eintracht Frankfurt. Und die haben sich ja alle untereinander gehasst. Und die Mannschaft, die reingelaufen hat, die ganze Halle hat dann gehupt, weil alle hassten die anderen.
Geil.
Und dann haben die alle, und ich denke so, warum pfeifen die jetzt alle? Das habe ich ja jetzt schon wieder falsch gemacht. Und dann kam die nächste Mannschaft, die pfeifen die auch aus. Die werden auch aus. Ah ja, klar, stimmt ja. Keiner kann keinen leiden hier. Also musst du Gas geben.
Heute undenkbar. Ja, da gibt es schon polizeiliche Vorwahl,
aber schade,
die das ausschließen.
Aber schade.
Ja.
Oder? Also ich finde es wirklich schade. Aber
hat Spaß gemacht.
Und ich finde es auch, ich finde wirklich diese, also es ist wirklich nicht so, dass ich mir das jetzt die ganze Zeit angucken würde, wenn da jetzt irgendwie die Werder Bremen Traditionself gegen die, keine Ahnung, vom VfB Stuttgart spielt, aber da ist halt schon wieder, also da kommen die alten Erinnerungen hoch und ich habe mich dann selber dabei ertappt, danach nochmal so alte Bilder zu gucken, da habe ich dich auch gehört, Wolf, da ist ja dann auch das ist ja fast wie im Ellipelli, ne? Also vergleichbar.
Da ist so die Post abgegangen, ich erinnere mich an ein Turnier, ich meine, es war in Riesa, ich glaube, es war in Riesa, Da spielte Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus, spielte ein Halbfinale.
Ja, das hast du schon mal erzählt, mit Pyro, oder?
Ja, genau.
Pyro in der Halle.
Genau, da gab es Pyro in der Halle. Wir saßen auf so einer Konstruktion oben um uns rum. Ich würde sagen, 20 Polizisten bis unter die Hutkrempe bewaffnet mit Kameras und allem, was dazugehört. Und die haben an dem Ding gewackelt, dass wir gedacht haben, es fällt jeden Moment um. Pyrotechnik innerhalb geschlossener Räume ist möglich, habe ich festgestellt. Und Dynamo drehte innerhalb von 30 Sekunden das Spiel und zog ins Finale ein. Da war eine Stimmung, also da würde ich heute noch sagen, das war, also das würde ich heute noch zu den emotionalen Großereignissen meiner Laufbahn mit dazu zählen. Und das war wirklich, es war ein Halbfinale. Und Ede Becker war Trainer in Cottbus. Ede Geier war Trainer in Cottbus.
Irgendein Ede.
war Trainer in Cottbus und hatte natürlich eine Dynamo-Vergangenheit. Und das ist denen runtergelaufen wie Öl allen. Und es hat ihn besonders angefasst. Es wurde dann so groß, weißt du? Also, es war herrlich.
Ja. Soll ich euch noch
und auch bei den.
Ja,
darf ich auch
bei den Turnieren?
Ja, sag du. Sorry, das Geile ist ja, da wird ja immer vorgepredigt vom Trainer, vom Verein. Ja, wir haben hier nochmal ein Turnier, aber danach gehen wir ins Trainingslager. Also das ist nicht ganz so wichtig, das Turnier. Aber es ist wie bei jedem Freizeitsportler auch. Egal, wenn das Ding angegriffen wird, dann willst du das gewinnen. Haust da alles rein und die Leute draußen denken, ach nee. Aber du willst einfach gewinnen. Du haust da die Bande, den Gegner nochmal rein und hier und da. Also da gibt es dann alles und da bist du einfach Sportler. Und ja. Doch nicht so Freizeit dann und Spaß.
Aber das ist ja geil, aber das ist wahrscheinlich dann auch mit ein Grund, warum es leider nicht mehr gemacht wird. Ne? Du hast gesagt, Verletzungsgefahr. Ich meine, die Verletzungsgefahr war mit Sicherheit früher genauso groß, oder? Also,
naja, aber du hast ja natürlich auch keine Zeit mehr. Also wann willst du jetzt noch Hallenfußball spielen?
Ja, richtig.
Du hast bis knapp vor Weihnachten hast du Saison und dann geht's jetzt weiter. Also das wäre dann tatsächlich ein bisschen viel verlangt, wenn du sagst, die eine Woche Vorbereitung, Klammer auf, Marbella oder wie auch immer, Klammer zu.
geht's nach Riesa?
Geht's nach Riesa in die Halle das Wochenende. Ja, also das kannst du ja nicht mehr machen. Von der Gesamtstruktur her kannst du es nicht machen.
Schade.
Ja, schade.
Wirklich schade. Ich hab ein Ding noch im Kopf. Sagt euch Stichwort Kido Lanzard noch was?
Ja, Kido Lanzard sagt mir was. Gladbach oder Aachen?
Lars auch.
Wer?
Lars auch. Kido Lanzard,
wer?
Holländer.
Oh. War der bei Aachen noch?
Ja, und bei Gladbach auch. und
ja, genau,
war bei Gladbach damals dafür verantwortlich, dass die Borussia ihren einzigen Hallenmasters-Titel abgeben musste, den sie gewonnen hatte, weil er am Abend vorher oder zwei Abende vorher an Silvester
den Joint gezogen, gekifft, ne? Hatte.
Ja, genau. Ja. Das war, wirklich, das war, ist auch eine der besten Anekdoten, die ich mit diesem Hallenmasters in Verbindung bringe. Gladbach hatte endlich mal wieder einen Titel geholt und musste ihn im Nachhinein, wurde aberkannt, weil Kido Lanzert, wie jeder Holländer wahrscheinlich, an Silvester zwei, dreimal an der Tüte gezogen hatte. Ja, auch
das. Hat er nicht gewusst. Hat nicht gewusst, was das für ein Zigarettchen ist, an dem er da zieht.
Die ist in Holland ganz anders. Ja. Anders, ja. Ist ja gar kein Problem.
Herrlich. Und jetzt muss ich schon wieder einen Übergang schaffen.
Ja, was machen wir jetzt? Ton da oben schießen.
Bin mal gespannt.
Ton da oben schießen, genau. Nein, wir wollen tatsächlich ja noch ein bisschen zumindest einen Ausblick wagen auf das kommende Bundesliga-Wochenende. Es geht endlich wieder los mit dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Was sind so die zwei, drei Sachen, die euch in der Winterpause bislang am meisten überrascht haben? Ist es ein Transfer gewesen? Borussia Dortmund war natürlich wieder mal ein großes Thema mit der Verpflichtung von Nuri Sahin und Sven Bender. Und dazu der Rückkehraktion von Jadon Sancho.
Ja.
Wie beurteilt ihr das Ganze? Das war schon so das größte Thema, glaube ich, oder?
Na, sonst ist ja noch nicht so viel passiert, ne? Also wenn ich das alles so richtig verfolge. Bei den Bayern ist relativ viel on hold. Ansonsten gab es so ein paar kleine. Kalajdzic nach Frankfurt finde ich interessant. Ja. Ich habe von Kalajdzic total viel gehalten, als er in Stuttgart war noch. Der hat ein überragendes Jahr. Bis er sich dann verletzt hat. Dann ist er so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, ehrlich gesagt, auch von meinem Radar verschwunden. Aber wenn das der Stuttgarter Kalajdzic ist, den Frankfurt da verpflichtet hat, dann wird es gut, finde ich. Also dann ist das ein bemerkenswerter Transfer.
Bin ich bei dir, Wolf. Ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, die Frankfurter, ich habe die übrigens noch live gesehen, kurz vor der Weihnachten gegen Gladbach im Stadion. Mhm. Und habe auch gedacht, boah, wenn jetzt noch im Afrika-Cup die Chaibi und Mamouche und Skiri gehen, mal gucken, was die machen. Hatte den gar nicht auf dem Schirm, war total überrascht. Aber jetzt im Nachhinein, ja, macht Sinn. Also ist total logisch. Wenn es aufgeht und wenn das so in die Richtung geht wie damals, auch für ihr Spiel, total nachvollziehbarer Transfer von Frankfurt. Mhm. Und auch, finde ich, gar nicht so schlecht, auf die Idee zu kommen, das zu machen.
Wir haben viel, ihr seid jetzt über Kalajdzic gekommen, aber ich habe eigentlich auf den BVB abgezielt. Wir haben ja viel über Edin Terzic gesprochen, auch zum Ende der Hinrunde oder zum Ende des vergangenen Jahres. Und wie beurteilt ihr im Zuge dessen die Aktion mit den beiden Co-Trainern, nenne ich es jetzt mal? Also es wurde ja natürlich sofort vom ersten Tag an, wird gesagt, es sind Schattentrainer und jetzt fangen sie wieder damit an. Und andere sagen, es ist ein genialer Schachzug, weil sie vielleicht genau die fehlenden Puzzleteile sein können, die beim BVB irgendwie noch gefehlt haben. Gefährlich ist es in jedem Fall, oder?
Gefährlich, warum?
Ja, weil diese Diskussionen ja logischerweise aufkommen. Ne?
Die Frage ist, ja, wie fest ist der Club, um diese möglicherweise aufkommenden Diskussionen da weg und raushalten zu können?
Aber hattet ihr das Gefühl, dass der Club zuletzt so gefestigt wirkte?
Nee, das stimmt. Also ich war ganz ehrlich, ich habe ja das Spiel gegen Mainz gemacht und bei all dem, was ich auch dann danach da unten in den Katakomben so mit einem halben Ohr und so mit ein paar Erfahrungswerten, habe ich eigentlich gedacht, dass sie Terzic freistellen. Da habe ich eigentlich gedacht, ich habe mich dann für ihn persönlich auch gefreut, dass es nicht so war, weil es ein super Typ ist. Es war ja klar, dass da irgendwas passieren muss. Also ich sehe es jetzt zunächst mal, sehe ich es als Erweiterung der Kompetenz. So, was da mit Schattentrainern, und ich glaube, dass Nuri Sahin noch nicht so weit ist, um jetzt morgen Borussia Dortmund zu übernehmen. Nur weil er jetzt zwei Jahre an Talyaspor gemacht hat. Und Sven Bender hat, soweit man das beurteilen kann, einen vernünftigen Job gemacht bei den deutschen U-Mannschaften, aber eben auch im Co-Trainerbereich. Also ich sehe jetzt da keinen, der per sofort da übernehmen könnte, wenn es wäre. Ich glaube schon, dass das grundsätzlich der Versuch ist, so die alten Zeiten nochmal hochleben zu lassen.
Wird ja gerne gemacht beim BVB.
Wird gerne gemacht. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, ob das ein Erfolgsmodell ist, immer. Aber jetzt auf der Position ist es eben neu. Und sowohl Sven Bender als auch Nuri Sahin haben halt große Zeiten mitgemacht beim BVB und können entsprechend vielleicht auch Erfahrungswerte weitergeben, um das Ganze dann in die richtigen Bahnen zu lenken. Also es ist erstmal ein Versuch, so sehe ich es.
Als Spieler, Lars, wenn du wirkt das eher ein bisschen wie ein Hilferuf oder eine Enteierung des Trainers, könnte man ja durchaus so sehen.
Finde ich nicht.
Also ich bin da auch eher bei Wolf und bin da eher bei der Chance. Wenn man das so ein bisschen genauer betrachtet, hat ja Edin Terzic im Sommer schon, glaube ich, mit Peter Herrmann einen Co-Trainer verloren, ja, wo er sich ein bisschen umstrukturiert hat im Trainerteam. Mit Armin Reutershahn, den ich noch aus Gladbach kenne, jemanden Älteren dazugenommen hat. Und natürlich hat er im Laufe der, oder haben die Dortmund im Laufe der Saison gemerkt, dass hier und da nicht alles aufgegangen ist. Und vielleicht hat man sich da Gedanken gemacht, ein Stück weit was umzustrukturieren. Ich weiß auch nicht, wie das persönliche Befinden war bei den anderen beiden oder wie das zustande kam, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht hat man gedacht, da einen neuen Anreiz dazu zu nehmen. Und bei der Diskussion dieser Vergabe dieses Posten, muss ich sagen, ist gar nicht so verkehrt oder gar nicht so schlecht, über diese beiden zu diskutieren, weil mit Sven Bender und Nuri Sahin, das sind schon zwei klar Dortmunder Urgesteine. Die wissen um den Verein, die wissen um die Konstellation, die kennen auch noch den einen oder anderen Spieler, haben gute Arbeit geleistet und haben vielleicht hier und da nochmal diesen frischen neuen Impuls. Und ich kann nur bestätigen, Nuri Sahin war, ich habe meinen Trainer-Lehrgangsschein angefangen vor anderthalb Jahren beim DFB, da war ich mit ihm sogar im Kurs drin und muss ehrlich zugeben, dass er war dann in der Türkei bei Antalyaspor, Cheftrainer, genau, und er in dem Kurs schon bei der, er hat eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Aura, was das Trainerdasein betrifft. Ein total spannender Einblick auf den Fußball und ist unglaublich wissbegierig. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Ich glaube, dass, also beim Bender kann ich es nicht genauso beurteilen, weil ich ihn nicht so gut kenne persönlich. Wir kennen uns aber jetzt nicht so sehr in den letzten Jahren. Aber bei Nuri weiß ich, er ist total wissbegierig. Und das ist so spannend für den, dieses Thema. Und wenn man ihn so bei Social Media, bei Instagram oder so ab und zu mal sieht, wie er die Anweisungen gibt, wie er das Ganze aufsaugt, das ist total er. Und ich glaube, für ihn war es super spannend, erstmal beim BVB wieder arbeiten zu dürfen, aber super spannend, in die Bundesliga zu kommen, auch da ein Stück weit zu lernen für sich selbst, natürlich auch für seine eigene Trainerkarriere irgendwann mal was mitzunehmen. Aber jetzt schon die Möglichkeit zu bekommen, bei Borussia Dortmund Co-Trainer zu sein, finde ich mega spannend. Und wenn man dann sich mit ihm ein bisschen unterhält, dann weiß man sofort, okay, der will natürlich seine eigenen Dinge einbringen und hat Spaß bei der Sache. Aber das ist ein total loyaler Typ, der um die Situation weiß, der das jetzt nicht als Chance für sich persönlich sieht als Cheftrainer, sondern eher als Chance sieht, da was zu bewirken, da was aufzusaugen für sich, aber dem auch zu helfen und das Ganze wieder in die richtige Richtung zu lenken. Also ich glaube schon, dass da eine große Euphorie und Motivation innerhalb des Trainerteams besteht für die Rückrunde und für die Aufgaben, weil alles andere ist so ein bisschen in den Trott geraten, auch wieder eine schlechte Hinrunde und wieder so ein bisschen ein paar Probleme, aber alles andere. Und ich glaube, da haben sie angesetzt und mit den beiden wollen so einen neuen Push, so ein neues Gefühl, so ein neues wir sind der BVB entwickeln. Also ist mein Gefühl von außen. Ja.
Sehr, sehr spannend. Wird sowieso die Rückrunde oben wie unten. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, weil wir schon in der Nachspielzeit sind. Ich hatte mir das so ein bisschen auf Taste gelegt für den Fall, dass ihr beide wieder mal zu vorlaut seid und ich euch mal kurz einordnen muss mit dem Zwischenstand unseres Tippspiels, was wir mal vor der Saison abgegeben haben. Aber damit will ich euch jetzt gar nicht langweilen oder schlechte Laune machen.
Ja, du kannst schon sagen, dass ich in Führung liege. Schier uneinholbar.
Schlechte Laune machen.
Bin ich weit vorne?
Schlechte Laune machen für den Abend, sondern
als letzte Frage stelle, weil die haben wir alle drei, ehrlicherweise, so viel kann ich verraten, ja, nicht getippt als deutscher Meister. Der aktuelle Tabellenführer, ja, Bayer Leverkusen, ja, werden sie es am Ende packen oder nicht? Und inwiefern, um jetzt nochmal bei der Aktualität zu bleiben, trifft sie der jetzt ja doch langfristige Ausfall von Boniface hart?
Lars?
Also, ich glaube, also es ist mega spannend, das zu sehen, und ich bin totaler Fan von Xabi Alonso und auch von Bayer Leverkusen. Siehst du ja die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Es tut ihnen schon weh, dieser Ausfall, obwohl Schick natürlich jetzt richtig gut reingefunden hat kurz vor Weihnachten. Trotzdem, fürs Gesamtgefüge ist das schon hart, wenn der jetzt die ganze Zeit ausfällt. Ich glaube, am Ende des Tages haben die Bayern mit Harry Kane die Meisterschaftsgarantie eingekauft im Sommer und werden es auch dieses Jahr wieder ziehen.
Also ich traue Xabi Alonso und ich traue dieser Mannschaft, aber ich traue nicht Bayer Leverkusen. Das lässt mich bezüglich der Gesamtlage zweifeln, dass sie das so bis zum Ende durchziehen können. Die Bayern haben noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin. Da werden noch ein, zwei Wintertransfers kommen. Die Personallage etwas entspannen, vielleicht sogar drei. Wer weiß es denn? Und das dem Stand zu halten, hat in den letzten Jahren nicht zu den Kernkompetenzen von Bayer Leverkusen gezählt. Es gibt noch einen direkten Vergleich. Der ist ja dann relativ zeitnah. Da ist die, die Tabelle auch schon Nachholspiel bereinigt. Da zeigt sich's, meiner Meinung nach. Also da wird nicht die Meisterschaft entschieden, aber wenn es da einen Wechsel in der Tabelle gibt, dann ist es ja mitnichten vorbei. Aber kann dann Leverkusen weitermachen, weiter Druck machen von hinten. Sie mussten in dieser Saison noch nicht wirklich mit Rückschlägen umgehen. Und es ist immer ein Qualitätsmerkmal, wie gut kann eine Mannschaft, insbesondere die um die Meisterschaft spielen will, mit Rückschlägen umgehen.
Und das ist der Ausfall von Boniface unbestritten, oder?
Ja, klar. Also er hat das jetzt mit Schick schon mal zumindest versucht. Jetzt muss er es nicht versuchen, jetzt muss er es durchziehen. Schick ist ein super Stürmer, machen wir uns nichts vor. Dem so ein bisschen der Rhythmus fehlt, aber der ja von seiner Ausgangsqualität her ist ein überragender Stürmer. So, also der kann
König.
So, also der kann das, also der kann das sicher, kompensieren. Theoretisch.
Ein wunderbares Schlusswort, Wolf. Ich wollte auch noch mal frohes Neues an alle da draußen senden. Bleibt uns gewogen, auch 2024. Ab nächster Woche dann wieder nur noch im Zweierpack, im Wechsel, wie ihr es zuletzt gewohnt wart. Mich hat sehr gefreut. Danke an Wolf, danke an Lars. Schöne Grüße nach Spanien und in die südliche Kälte Deutschlands.
Ja.
Und in diesem Sinne, besser geht nicht.
Sportlich bleiben bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Danke euch beiden. Ciao, ciao. Ciao.
Zeit mit der Sportbuzzer Fußball Podcast. Don't stop.